Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Am Samstag, das ist 2 Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Nach wie vor geht der Krieg weiter. Wie sieht für Musikerinnen und Musiker die Situation in der Ukraine aus? Auch das wollen wir mit Ganna Grüniva besprechen. Die Musikerin lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Letztes Jahr ist ihr Album Kupala erschienen. Eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Schlagzeuger Julian Sartorius, dem Londoner Produzenten Tomasz Kaspar und der ukrainischen Autorin Tanja Maljatschuk. Wir hören mal kurz rein in diese Musik, bevor wir reden. Das ist Musik von Ganna Grüniva und mit ihr habe ich also vor der Sendung gesprochen. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Seit über 20 Jahren leben Sie in Deutschland. Welche Verbindungen haben Sie noch zur Ukraine?
Unglaublich viele Verbindungen. Ich habe sehr viel Familie und Freunde und die ukrainische Kultur steht sehr klar und seit jetzt schon fast 10 Jahren im Mittelpunkt meines künstlerischen Schaffens.
Wie spiegelt sich das denn im Einzelnen dann in Ihrer Musik wider? Was sind so die Aspekte, die Sie vielleicht aufnehmen, wo man sagen würde, das ist so typisch ukrainisch?
Typisch ukrainisch, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich das so ohne weiteres beantworten könnte, aber ich kann vielleicht ein paar Beispiele geben dafür, wie in meiner Musik die ukrainische Kultur Platz hat. Es ist eigentlich der Kern der Musik, würde ich sagen. Ich habe 2 Hauptprojekte. Das eine ist das Ethno-Jazz-Quintett Ghana und dort verbinde ich die alten ukrainischen Folklore-Lieder, die ich in verschiedenen Regionen der Ukraine gesammelt habe, mit der Jazz-Improvisation, Jazz-Harmonik und Rhythmik. Und das mache ich mittlerweile schon seit 2014. Und das andere Projekt, was 2017 angefangen hat, ist eher mein Soloprojekt, wo auch die letzte Platte Kupala rausgekommen ist. Und das sind altukrainische Folklore-Lieder mit Elektronik, mit Synthesizern und alles eher elektronisch, aber auch improvisiert.
Wenn Sie auftreten, wer kommt zu Ihren Konzerten?
Also sehr gemischt, sehr viele, ich würde jetzt mal sagen, deutsche Menschen. Und natürlich auch viele Leute aus der Ukraine, vor allem wenn ich in Berlin auftrete. Hier gibt es eine sehr, sehr große ukrainische Community. Ja, also es ist wirklich total gemischt, es ist sehr bunt. Und ich erzähle auch meistens sehr, sehr viel auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem, um die Menschen in den Kontext und in die Geschichten aufzunehmen, dass sie nicht nur eine Stimmung von der Musik mitbekommen, sondern auch ganz klar verstehen, was die Geschichten sind, die ich erzähle.
Es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Hat denn der Angriff Russlands ja Ihre Identität als Ukrainerin verändert?
Meine Identität als Ukrainerin hat der russische Angriffskrieg nicht verändert.
Das heißt, da hat sich nichts verstärkt, sondern das ist so, wie es auch vorher schon war, ja?
Naja, natürlich hat sich das verstärkt, die Dringlichkeit und die Offensichtlichkeit der Notwendigkeit, ukrainische Kultur zu bewahren, weil genau diese zerstört wird. Dadurch, dass einfach Kultureinrichtungen bombardiert werden, dadurch, dass Kunstschaffende an die Front wollen oder müssen. Die Dringlichkeit ist auf jeden Fall viel, viel, viel größer und offensichtlicher geworden. Aber diese Dringlichkeit spürte ich im abgeschwächten Maße, würde ich sagen, auch vorher, vor allem nach 2014, als ja der Krieg wirklich gestartet hat schon.
Mit dem Überfall auf die Krim eigentlich.
Ne? Genau.
Ja. Russland will ja auch die ukrainische Identität auslöschen, beziehungsweise leugnet, dass die Ukraine ein eigenständiges Land ist. Arbeiten Sie mit Ihrer Musik dann nicht auch dagegen?
Natürlich. Ja, ich habe gestern erst auf der Seite des Ukrainian Institutes einen Beitrag gesehen, wo sie eine Timeline veröffentlicht haben, die auf 1718, glaube ich, zurückgeht, als der erste Dekret verabschiedet wurde zur Einschränkung der Benutzung der ukrainischen Sprache in der Öffentlichkeit. Und dann geht die Liste unendlich weiter vom Verbot der ukrainischen Sprache beim Buchdruck oder beim Zeitschriftendruck in den öffentlichen Einrichtungen, in Bildungseinrichtungen. Also es ist eine sehr, sehr lange Geschichte.
Mhm. Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Ukraine?
Im Dezember 2023 habe ich beim Jazz Bass Festival in Lviv gespielt.
Das ist ja, wenn man so will, erst ein paar Wochen her. Wie schätzen Sie die Stimmung ein in der Ukraine, die Lage ukrainischer MusikerInnen? Das ist sicher von Fall zu Fall so unterschiedlich, aber gibt es irgendwas, was überwiegt? Hoffnung oder Verzweiflung?
Es ist völlig unmöglich, das zu sagen, vor allem, weil die Stimmung sich auch relativ schnell ändert, würde ich sagen, je nachdem, wie die Entwicklung an der Front ist und wie die politische Situation ist auch. Jetzt zum Beispiel ist die Stimmung bestimmt ganz anders als im Dezember, weil Zaluzhny entlassen wurde und weil Avdiivka gefallen ist, und deswegen kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nur natürlich, dass viele Kunstschaffenden statt Kunst zu machen an der Front sind und ganz dringend Hilfe benötigen und Unterstützung. Aber wie die Stimmung generell ist, als ich da war, habe ich festgestellt, dass ich das erste Mal, als ich da war, war im Oktober 2023. Und ich habe sehr darauf gewartet, bis es den ersten Luftalarm gab, um zu verstehen, was abgeht, wie das funktioniert, wo ich hin muss, wie mein Körper reagiert. Und nachdem das erste Mal das passiert ist, hatte ich das Gefühl, okay, ich weiß, was ich zu tun habe, und dann fühle ich mich in Sicherheit. Und ich hatte das Gefühl, dass die Woche dann eigentlich unbeschwert für mich verlaufen ist. Aber als ich die Ukraine verlassen habe und mit dem Zug nach Polen reingefahren bin, habe ich gemerkt, wie gestresst mich das eigentlich hat. Und dass ich erst, als ich das Territorium verlassen habe, gemerkt habe, mein Körper ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Und ich war nur eine Woche da und kann eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie das für die Menschen sein muss, die die ganze Zeit mit diesem Druck umgehen müssen und ihr tägliches Leben weiterführen müssen. Und es passieren ja auch super viele Sachen. Also es gibt Theaterstücke, die weiter inszeniert werden, zum Beispiel in dem tollen Theater Lessi in Lviv, wo die ganze Zeit neue Inszenierungen passieren, die aus der Mitte der gesellschaftlichen Diskussion erwachsen und die wirklich auch besucht werden. Und die Menschen gehen zu Kulturveranstaltungen und die Konzerte sind voll, die Theatervorstellungen sind voll.
Ich glaube, das hat viele überrascht, dass das kulturelle Leben ja natürlich trotzdem weitergeht. Wir hatten jetzt gerade eben hier im Programm einen Beitrag über die Stand-up-Comedy-Szene in der Ukraine,
ja,
die danach wieder für da ist. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, aber Kultur ist ja auch was Wichtiges, um vielleicht mit der Situation umzugehen, oder?
Ja, ich glaube, vor allem die Stand-up-Comedians haben sehr stark die Probleme, die Sorgen, die Ängste der Menschen aufgegriffen. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass die aktuellen Themen, die aktuellsten Themen sofort dort ihre Bühne finden, wo die Menschen irgendwie mit Humor dem begegnen können.
Aber auch Clubs gibt es, ne?
Es gibt Clubs, aber es ist wirklich schwierig. Also es ist schwierig für die Kulturlandschaft in der Ukraine, weil viele internationale Zusammenarbeiten jetzt nicht mehr passieren, größere Veranstaltungen nicht mehr passieren. Festivals wie das Jazz Festival Leopolis in Lviv, was die größten Namen international angelockt hat. Und es ist vielerlei ein Problem, unter anderem auch für die Nachwuchsszene, für die NachwuchskünstlerInnen, die ja irgendwie Inspiration brauchen und überhaupt in Berührung kommen müssen mit der Jazzmusik. Und in der Ukraine ist Jazz auch nicht eine institutionalisierte Musikrichtung, so wie die klassische Musik, wo es unglaublich viele Konzerthäuser gibt und ganz andere finanzielle Unterstützung wie, naja, in Deutschland ja auch. Aber in der Ukraine gibt es wirklich nur sehr kleine Bildungseinrichtungen. Und jetzt, wo im Rahmen der großen Festivals gab es irgendwie noch so diese andere Verbindung zu der Jazzmusik und andere Vorbilder, das ist jetzt irgendwie alles nicht mehr da. Und es ist ganz, ganz wichtig und auch ganz dringend, dass neue internationale Verbindungen entstehen, dass eher andere nachhaltige Partnerschaften entstehen.
Gana Grüniva hier in der Tonart am Nachmittag im Deutschlandfunk Kultur. Wir hören noch einen Song von Ihnen. Was ist das für ein Song? Um was geht's da?
Welchen Song hören wir denn?
Den ich nicht aussprechen kann.
Sokolonko.
Ja.
Das ist inspiriert von einem alten Folklore-Lied. Das ist ein Erntelied, was die Menschen singen, wenn sie auf dem Feld arbeiten, im Spätsommer, im Herbst. Und hier wird die Geschichte erzählt von einem großen Falken, der durch den Himmel fliegt und die Menschen nach der Zeit der harten Arbeit nach Hause ruft.
Gana Grüniva, vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Dankeschön.
Danke auch.
Sokolonko, so heißt dieser Track von Gana Grüniva, in Deutschland lebende Ukrainerin, von ihrem Album Kupala. Sie hat für dieses Stück mit dem Schweizer Julian Sartorius zusammengearbeitet.